Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily, speziell Meilensteine der Schweizer Geschichte. Mein Name ist Roman Ziller und neben mir bereits steht schon der Weltwoche Haushistoriker Professor Christoph Mörgeli. Ich kann so viel verraten, dass wir uns in der Gemeinde Granson befinden, im Kanton Neuenburg in der Westschweiz. Hinter uns ein wirklich imposantes Schloss. Lieber Christoph, was ist hier der Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Grüezi miteinander. Wir sind in der Gemeinde Granson, Kanton Neuenburg, heute etwa 3400 Einwohner. Und das imposanteste Bauwerk nach wie vor ist natürlich das Schloss, vor allem im 13., beginnenden 14. Jahrhundert so errichtet, im typischen Stil der Savoyer, also mächtig mit diesen Türmen und dem Mauerwerk. Und hier haben sich doch ganz wichtige Ereignisse abgespielt für die Schweizer Geschichte, was eigentlich die meisten noch immer wissen, denn wir sind mitten in den Burgunderkriegen.
Vielleicht zuerst zum Schloss selber. Wie groß ist es? Weißt du das? Wie groß ist es? Wer wohnt da? Wem gehört es?
Das Schloss ist sehr groß. Es ist seit 1983 im Besitz einer Stiftung. Damals hat es Bruno Stefanini, der Winterthur Immobilienkönig, gekauft und seine Nachkommen haben es jetzt in diese Stiftung eingebracht. Im Moment wird hier, wenn ich recht informiert bin, renoviert. Also es ist nicht offen, man kann allerdings Bauarbeiten besichtigen. Normalerweise ist es als Museum geöffnet. Imposante Waffenausstellung, auch aus dem frühen Besitz von Bruno Stefanini. Und dann aber auch andere Dinge zur Regionalgeschichte. Es gab hier auch mal eine riesige Oldtimer-Ausstellung. Unter anderem war zu sehen der Rolls-Royce von Greta Garbo.
Jetzt kommen wir aber zu den historischen Ereignissen. Du hast die Burgunderkriege angesprochen. Steigen wir ein. Was weißt du darüber? Was ist da genau die Bedeutung dieses Schlosses inmitten dieser Burgunderkriege?
Es ist so, dass der Burgunder Herzog Karl der Kühne in Schwierigkeiten geriet mit den Eidgenossen. Man kam sich hier ins Gehege. Die Berner haben bereits im Herbst 1474 einen Feldzug in die Waadt veranstaltet, da auch Städte erobert, teilweise auch verwüstet und etwas übel gehaust. Und das sollten die Berner natürlich zurückgeben. In Neuenburg wurde hier verhandelt, aber die Berner wollten nicht. Und so hat sich Karl der Kühne entschlossen, mit einem Heer von etwa 20.000 Mann vor Granson zu ziehen. Hier war eine bernische Besatzung und er hat das Schloss beschossen und belagert. Sie mussten aufgeben, man sagte denn noch 412 Mann Besatzung zu, dass sie eigentlich freies Geleit hätten und ihr Leben nicht verlieren würden. Aber offenbar haben dann die Waadtländer Städte sich so beklagt beim Burgunderherzog über die erlittenen Schäden, dass er sich anders besonnen hat. Sämtliche 412 Mann Berner Besatzung in diesem Schloss wurden nach der Übergabe erhängt oder ertränkt.
Wie ging das weiter? War das quasi dann erobertes Gebiet der Burgunder? War das ganze Land hier im Namen oder im Imperium der Burgunder?
Nein, das ist nicht ganz so, aber hier hat er natürlich einen mächtigen Fuß gesetzt und hat ein prachtvolles Feldlager errichtet mit unglaublichen Schätzen, die er mitgeführt hat. Man darf nicht vergessen, er war schon lange im Feld, war kriegerisch unterwegs seit vielen, vielen Monaten und da konnte er auch nicht auf Luxus verzichten und hat da ein enormes Gefolge mitgenommen und auch entsprechend prächtige Gegenstände. Die Eidgenossen haben relativ spät reagiert, denn sie wollten eigentlich den Bernern bei ihren Westfeldzügen nicht unbedingt zu Hilfe kommen. Man hat gefunden, die übertreiben es jetzt ein bisschen da mit ihrem Drang Richtung Waadt. Aber man ist dann doch ausgezogen, die achtörtige Eidgenossenschaft mit Zuzug aus den Städten Biel, St. Gallen, Schaffhausen, Freiburg, Solothurn und so weiter. Auch die Elsässer Städte waren vertreten und vor der österreichische Reiterei auf Seiten der Eidgenossen damals. Und so ist ein etwa gleich starkes Heer von 18.000-20.000 Mann hierher gezogen, der Eidgenossen. Und wir befinden uns datumsmäßig im Bereich des beginnenden März 1476. Und da hat der Herzog im Grunde nicht gerechnet mit einem solchen Auszug der Eidgenossen. Er war einigermaßen überrascht, hat auch immer nicht so recht geglaubt, was ihm da berichtet wurde durch seine Späher. Er glaubte immer, er wisse es besser. Und er hat seine Armee relativ ungünstig positioniert. Die Eidgenossen aber haben bei diesem ersten der kommenden Burgunderkriege ihre altbewährte Taktik angewandt, nämlich die Bildung von Gewalthaufen, von Igeln, im Innern mit Hellebarden bewaffnet, auch mit Helmen auf den Köpfen, das war gut gegen den Bogenbeschuss durch Pfeile, und außen Langspieße von etwa 5 Meter Länge. Und so waren sie eigentlich der Reiterei, die gegen sie anstürmte, gewachsen. Dieser Gewalthaufen von hauptsächlich infanteristischen Kämpfern hat sich bewährt. Und kurzum, Karl der Kühne ist gescheitert an diesen Eidgenossen. Er versuchte dann noch besseres Terrain zu erreichen, hat zum Rückzug geblasen, beziehungsweise den Rückzug angeordnet. Und das ist immer sehr gefährlich, weil dann viele das verstehen als verloren, als die Schlacht ist zu Ende, rette sich wer kann. Und es kam dann auch zu einer wilden Flucht des burgundischen Heeres. Die ließen sich also durch die eidgenössischen Truppen in die Flucht schlagen.
Vielleicht eine kleine Zwischenfrage. Was war das Interesse an diesem Gebiet, sowohl von den Bernern als auch von Karl dem Kühnen? Warum war hier Grandson das umkämpfte Gebiet? Was sah man darin?
Karl der Kühne wollte im Grunde Savoyen, er wollte sein Reich vergrößern, er wollte eine Großmacht werden in Europa. Sein Burgunderreich hat sich zwischen dem Königreich Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und der Habsburger Herrschaft ausgedehnt, zwar in einem schmalen Streifen, aber immerhin von hier im Süden bis dann hinauf zur Nordsee, in die Niederlande. Also das war ein enormes Gebiet, aber eben relativ schmal und verletzlich. Und Karl der Kühne war sehr machtbewusst und wollte sein Territorium ausweiten.
Nun wurde er aber zurückgedrängt. Er musste zum Rückzug blasen. Wie ging es weiter? War er definitiv geschlagen von den Bernern, von den Eidgenossen?
Er war nicht definitiv geschlagen und sein Heer hat relativ wenige Menschen verloren. Es waren etwa 1000, die auf dem Schlachtfeld liegen blieben auf Seiten der Eidgenossen, die übrigens wie dann in Murten hauptsächlich kommandiert wurden durch vor allem Hans Waldmann, Hans von Hallwyl und Wilhelm Herter. Die waren mit 600 Todesopfern auch relativ wenig gestraft nach diesem doch sehr blutigen Zusammentreffen. Was die Eidgenossen aber nicht vermochten, war den Burgundern, die da in der Flucht sich befanden, nachzusetzen. Also das haben sie nicht geschafft, weil sie auch viel zu wenig Reiterei hatten. Und so sind eigentlich die Burgunder dann relativ gut davongekommen. Auch Karl der Kühne hat sich retten können. Allerdings seine riesige Beute, seinen ganzen Hofstaat zurücklassen müssen.
Wollte er denn zurückerobern? Gab es da, du hast ja angesprochen, mehrere Burgunderkriege, gab es da einen erneuten Versuch, hier die Ländereien zu erobern? Wie kam das, wie ging es weiter?
Karl der Kühne hat sich dann in Lausanne wieder gesammelt, hat seine Truppen wieder zusammengestellt und sah natürlich auf Rache gegen die Eidgenossen, zog dann nach Murten. Es kam dann zur Schlacht bei Murten, wo er wiederum verlor und schließlich noch zu einer Schlacht bei Nancy im Lothringischen, da hat er dann sein Leben auch noch definitiv verloren und damit auch sein Reich, das Burgunderreich, war damit erledigt. Und die Eidgenossen haben das im Wesentlichen aus eigener Kraft gemacht und wurden natürlich damit gewissermaßen zur europäischen Großmacht. Eine Großmachtstellung, die sie allerdings dann nicht ausgenützt haben, nicht ausnützen konnten. Vielleicht sind wir heute froh, dass das nicht der Fall war.
War diese erste Schlacht, dieser erste Burgunderkrieg hier bei Granso, war das quasi der Hallo-Wach-Moment für Karl den Kühnen, bis hier und nicht weiter, so dass das wachrüttelnde Momentum der Eidgenossen? Oder wie würdest du diese Schlacht hier einordnen in den Gesamtverlauf der Geschichte?
Die Schlacht ist vor allem unter den Eidgenossen bekannt und berühmt geworden durch die Beute, die hier gemacht wurde. Mit relativ wenigen Opfern hat man wirklich unglaubliche Schätze hier zusammentragen können. Das waren nicht nur enorm viele Pferde zum Beispiel, das waren 400 Kanonen beispielsweise für die Artillerie. Das waren dann auch Zelte, Fahnen, das waren Tapisserien, Kunstteppiche, das waren Messgewänder, eine ganze Sakristei und Edelsteine, Purpur und weiß nicht was alles. Den Eidgenossen, die ja relativ ärmlich waren im Vergleich, gingen die Augen über. Man hatte dann allerdings etliche Mühe, diese Beute gerecht zu verteilen. Am besten ging es noch mit den Nahrungsmitteln, denn auch sehr, sehr viele Nahrungsmittel waren vorhanden. Übrigens auch sehr viele Mädchen, in Anführungszeichen, die mitgeführt wurden, wahrscheinlich Freudenmädchen. Was da geschehen ist, wissen wir nicht ganz genau. Jedenfalls war die Beute immens, hat die Eidgenossen ein bisschen dann auch zerstritten, weil man nicht ganz einig sich war über die Verteilung der Beute. Und manch einer hat natürlich eingesteckt, was er einstecken konnte und das dann auf dem Schwarzmarkt gewissermaßen veräußert.
Wurde dieses Schloss dann dauerhaft bewohnt von den Bernen? Von wem wurde es quasi okkupiert?
Das Schloss wurde dann gemeinsam verwaltet von den Bernern und den Freiburgern. Es war hier eine Landvogtei, ein Landvogt saß hier, wechselnd jeweils zwischen diesen beiden Orten, Freiburg und Bern. Es kam dann 1803 zum Kanton Neuenburg und wurde dann auch im Laufe der Zeit privatisiert.
Mhm. Was ist für dich der Meilenstein neben diesem immensen Schatz selbstverständlich? Was ist der Meilenstein, der dieses Schloss ausstrahlt? Um was geht es da im Kern?
Es ist ein faszinierendes Schloss, diese unglaubliche Trutzburg mit diesen gewaltigen Mauern. Und es fasziniert und es war natürlich wirklich ein wichtiger Burgunderkrieg, der Anfang vom Ende von Karl dem Kühnen. Man hat ja früher in der Schule gelernt, der Karl der Kühne, Herzog von Burgund, habe hier in Granson das Gut verloren, in Murten den Mut und in Nancy das Blut, weil er da gestorben ist. So hat man sich die Schlachten gemerkt. Also die drei Burgunderschlachten sind in der Schweizer Geschichte natürlich fest verankert und sehr, sehr wichtig. Ohne diese Schlachten hätte sich die Schweiz kaum allmählich als Territorialstaat dann ausgebildet. Es wäre aber auch nicht möglich gewesen, dass sich Frankreich so entwickelt hätte, wie es dann mit dem Königreich geschah. Oder auch, dass sich eben das Kaiserreich, die Macht der Habsburger, so ausdehnen hätte können, beispielsweise bis in die Niederlande.
Ist diese Schlacht bei Granso sozusagen das Vorspiel, auf was dann nachher noch kommt mit der Schlacht bei Murten, die ja gross zelebriert wurde, auch an der Expo 2002? Darüber sprechen wir in einer nächsten Folge noch. War das sozusagen das Vorspiel, auf was noch kommt, wie blutig es dann wird? Wie schätzt du das ein?
Es war sicher das Vorspiel, denn wie ich erwähnt habe, wurde das Heer von Karl dem Kühnen nicht richtig geschlagen und endgültig in die Flucht geworfen. Es konnte sich neu formieren, man konnte nicht nachsetzen. Es gab relativ wenige Opfer, sodass eben Karl der Kühne sich sammeln konnte und aufs Neue Richtung Murten zog. Sein Ziel war natürlich die Stadt Bern.
Also natürlich auch eine verpasste Chance, in gewisser Weise.
Das könnte man sagen. Es war in gewisser Weise eine verpasste Chance. Die Eidgenossen waren einfach nicht in der Lage, nach diesem Sieg das auch wirklich in direkten, blutigen Taten umzusetzen. Wir können ja froh sein für die Leben dieser Überlebenden heute. Aber man hat natürlich auf eidgenössischer Seite tatsächlich das Momentum nicht ganz richtig ausnützen können, weil man einfach zu langsam war.
Was haben wir vergessen? Was gibt es sonst noch Faszinierendes rund um dieses Schloss, rund um die Schlacht bei Granson?
Es ist natürlich eine faszinierende und sehr, sehr schöne Umgebung. Man hat das Gefühl, man ist hier in den Ferien. Man kann die Menschen, die hier leben, nur beneiden in dieser wunderbaren, lieblichen Landschaft mit viel Weinbau, mit dem wunderbaren Neuenburger See. Wir befinden uns jetzt am Westende dieses Sees und es gilt hier vielleicht zu erwähnen, dass der Neuenburger See der größte Schweizer See ist, der ganz innerhalb der Landesgrenzen ist. Die anderen großen Seen, Bodensee, Genfersee oder auch die Tessiner Seen, die gehen ja über die Landesgrenzen hinaus.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Und mit diesen Eindrücken gehen wir zurück nach Zürich. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen ein wunderbares Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Vielen herzlichen Dank.